Можете представить мое состояние, когда у меня родился особенный ребенок.
Nach der Geburt konnte ich mein Kind nicht annehmen. Ich dachte, es wäre eine Strafe Gottes. Ich hatte ein abgrundtief schlechtes Gewissen. Ich dachte, es ist meine Schuld, dass ich einen kranken Sohn zur Welt gebracht habe.
Das ist Nina. Sie kommt aus Karaganda, der fünftgrößten Stadt Kasachstans. Ihr Sohn Arthur ist inzwischen 19. Er ist im Autismus-Spektrum. Lange wusste sie als Mutter nicht, wie sie mit dieser Diagnose umgehen sollte.
Am Anfang haben wir wirklich alles versucht. Wir waren bei Ärzten, bei Spezialisten, sind von Stadt zu Stadt gefahren. Ich war in dieser Zeit permanent depressiv und das strahlte natürlich auf meinen Sohn aus. Ich habe mich hilflos gefühlt, hatte Zukunftsängste und dachte die ganze Zeit, wie soll das nur weitergehen?
Ostblick, der Podcast über Osteuropa.
Hier sprechen wir mit echten Menschen von vor Ort, die uns aus ihrer Erfahrung berichten und die mit ihrem Engagement einen Unterschied in ihrem Umfeld machen. Heute geht's nach Zentralasien, ins Land zwischen Drachen und Bären. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Einen speziellen Fokus legen wir heute auf Menschen mit Behinderung und auf die Rahmenbedingungen bei Betreuung und Ausbildung. Ich bin Elena, eure Host. Schön, dass ihr dabei seid. Nina, von der ihr gerade gehört habt, ist vor 5 Jahren auf Majak gestoßen. In dem Tageszentrum kümmern sich Fachkräfte um Kinder und Erwachsene mit Einschränkungen, egal ob körperlich oder geistig. Majak heißt auf Deutsch Leuchtturm und für Nina war es genau das. Der Leuchtturm, so sagt sie es selbst, habe förmlich ihr Leben gerettet.
Я просто могу сказать, что Маяк спасает.
Unsere Kinder lernen hier fürs Leben, aber noch viel wichtiger, der Blick auf die Kinder verändert sich. Heute denke ich, mein Kind ist ein echter Segen. Es hat ein Recht auf ein normales Leben, auf Privatsphäre, auf Freundschaften wie jedes andere Kind. Und es ist wert, geliebt zu werden und glücklich zu sein.
Die Geschichte, die Nina mit mir teilt, ist super persönlich und sie zeugt von vielen Hürden. Aber ihre Geschichte ist auch kein Einzelfall. Auch andere Mütter berichten mir von psychischem Stress, von dem Gefühl, allein zu sein und vom Umfeld abgelehnt zu werden. Gulnara zum Beispiel erzählt, dass sie arbeitstätig ist und dass Betreuung deshalb immer ein Riesenthema war. Deshalb ist das Tageszentrum Majak für sie eine Riesenentlastung, auch weil es dort so familiär zugeht.
Am ersten Tag, als wir hier waren, dachte ich, wir schauen uns das einfach mal an und gehen wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Aber wir wurden so herzlich aufgenommen und mein Sohn, er ist 20 und hat das Down-Syndrom, hat sich direkt wohlgefühlt. Er freut sich, jedes Mal herzukommen. Er wacht morgens auf und sagt, Mama Majak. Er hat einen Plan im Zimmer hängen, da steht drauf, an welchen Tagen er hier ist. Ein Sozialarbeiter holt ihn ab.
Die Idee für das Tageszentrum entstand in der Corona-Pandemie. Viele Heime waren damals dicht, Kinder mit Special Needs komplett isoliert. Also haben einige Eltern ein Treffen organisiert, einmal pro Woche draußen mit Masken. Freunde packten mit an und daraus wurde schließlich ein Selbsthilfeprojekt, mittlerweile unter dem Dach der Caritas. Das Besondere daran, es ist ein Angebot, das sich bewusst auch an Erwachsene richtet, also an eingeschränkte Menschen, die volljährig sind und damit aus klassischen Betreuungsangeboten rausfallen, erklärt Mitarbeiterin Lubov Hong.
Wir haben eine Warteliste. Darauf stehen viele Kinder, die alle 20 Jahre alt sind und älter. Sie können nicht mehr zur Schule gehen, sie können aber auch nicht arbeiten. Das Majak-Inklusionszentrum ist die einzige Einrichtung für junge Erwachsene in unserer Stadt. Wir haben 30-Jährige hier, die sonst weggesperrt wären, den ganzen Tag zu Hause sitzen würden. Deshalb brauchen wir dringend größere Räume, um diese Möglichkeit mehr Menschen zu bieten, denn der Bedarf ist da.
Ambulante Betreuungszentren mit pädagogischen Angeboten, das ist in Kasachstan eine Seltenheit. Es gibt dort zwar staatliche Verwahranstalten, aber die haben ehrlich gesagt einen ziemlich schlechten Ruf. Kinder würden dort oft nur ruhig gestellt, das hört man immer wieder, zur Not auch mit Psychopharmaka. Und das Schlimme daran ist, sie können sich gar nicht richtig wehren oder davon erzählen, weil viele von ihnen ja gar nicht sprechen können. Die Organisation Human Rights Watch hat 2019 von krassen Missständen berichtet. Mehrere Fälle von Gewalt und Missbrauch landeten in der Presse. Klar. In so einer Einrichtung steckt keiner gerne sein Kind. Auch deshalb ist das Majak-Tageszentrum im übertragenen Sinne ein Leuchtturmprojekt. Es gibt dort einen Speisesaal, Räume für Therapie und Räume zum Werken und Spielen.
Aktuell haben wir 25 Kinder mit unterschiedlichen Diagnosen. Wir betreuen sie 6 Tage die Woche und haben verschiedene Mitmachangebote. Vom Kochen, Basteln, Singen, über Englischkurse und Lesekreise.
Dabei entwickeln die Kinder Skills, die ihnen später helfen sollen, ein eigenständiges Leben zu führen.
Das hat ein paar Jahre gedauert, aber ich kann wirklich Fortschritte sehen,
erzählt die 5-fache Mutter Natalia. Ihre Tochter Joanna hat das Down-Syndrom.
Sie kann nähen, einen Knopf zum Beispiel annähen, Abendbrot zubereiten. Sie macht sogar Pelmeni. Natürlich sehen die Teigtaschen nicht perfekt aus, aber darum geht es auch gar nicht. Sie kann es selbstständig machen. Und sie hat auch gelernt, aufzuräumen und den Boden zu wischen. Das konnte sie alles vorher nicht.
Angeleitet werden sie dabei von einem Team, das aus 10 Mitarbeitern besteht. Sonderpädagogen, jeweils ein Psychologe, Physiotherapeut und Logopäde und ganz viele freiwillige Helfer. Unterstützt werden sie außerdem von den indischen Ordensschwestern Grace und Nirmala.
Wir sind nicht hier, um Anerkennung zu bekommen oder ein fettes Gehalt. Wir wollen eine große Familie sein und arbeiten ganz eng zusammen mit den Eltern. Wir reden zum Beispiel viel über Akzeptanz. Ich sage immer, Gott hat dir dieses Kind gegeben, du musst es lieben. Es ist dein persönlicher Engel. Er wird dir helfen, dir ein Glas Wasser ans Bett zu stellen, wenn du krank bist. Du wirst glücklich sein mit deinem Kind. Diese Haltung versuchen wir aus unserem christlichen Selbstverständnis heraus weiterzugeben.
Dann hält Sister Grace einen gehäkelten Schal in die Kamera.
This is made by our little girl, Masha. Masha.
Während unseres Zoom-Calls kommen mehrere Kinder ins Bild. Während des Gesprächs bekomme ich mehrmals Gänsehaut. Was die Mütter da erzählen, das berührt mich. Klar, für alle Eltern ist es wahrscheinlich erstmal ein Schock, wenn sie erfahren, dass ihr Kind irgendwie anders ist. Und jede Diagnose ist eine Riesenumstellung und auch eine krasse Überforderung. Und vermutlich kann man das nur nachempfinden, wenn man es selber erlebt hat. Aber diese Art der Stigmatisierung, von der die Mütter berichten, finde ich heftig. Als ob Menschen mit Autismus oder Trisomie Menschen zweiter Klasse wären. Von den Tanten, Großeltern, Verwandten müssen sich die Mütter anhören, kümmere dich doch lieber um deine gesunden Kinder. Oder Ärzte, die einem nach der Geburt sagen, sie müssen ihr Kind nicht mit nach Hause nehmen. Sorry, aber das geht echt gar nicht. Ich meine, wir in Deutschland, wir meckern ja auch oft darüber, dass Zugänge nicht barrierefrei sind und Inklusion in Kita, Schule und auf dem Arbeitsmarkt nicht richtig funktioniert. Aber in Kasachstan, habe ich das Gefühl, ist das echt nochmal eine andere Nummer. Ich bin froh, dass ich über diese Situation mit Joachim Sauer sprechen kann. Joachim war früher mal Geschichts- und Russischlehrer. Heute arbeitet er für das katholische Hilfswerk Renovabis und kümmert sich um Hilfsprojekte, unter anderem in Kasachstan. Und eins von diesen Projekten ist die Einrichtung Majak. Also die Einrichtung, die wir euch gerade vorgestellt haben. Und da war er auch schon mehrfach vor Ort. Hallo Joachim, richtig schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, hallo Elena.
In Kasachstan leben schätzungsweise 750.000 Menschen, die eine Einschränkung haben. Das ist zumindest die offizielle Zahl, die ich dazu gefunden habe. Wie würdest du die Lage dieser Menschen beschreiben? Was sind so deren Struggles? Wie viel Hilfe bekommen die? Was macht der Staat? Was macht er vielleicht nicht? Und wo muss die Kirche dann in die Bresche springen, so wie bei Majak?
Ja, vielleicht muss man da ein bisschen zurückgehen, was Kasachstan angeht. Es ist ein Land, was ja früher zur Sowjetunion gehörte und quasi nach dem Niedergang der Sowjetunion dann eigenständig wurde. Das Problem dort für viele Menschen mit Behinderung war, dass sie eigentlich im öffentlichen Bild gar nicht in Erscheinung traten. Es ist meistens so, eine Frau bekommt ein behindertes Kind. Meistens sind dann die Ehen dran zerbrochen. Die Mutter bleibt meistens mit ihrem behinderten Kind allein zu Hause, schämt sich für das Kind. Und es gibt auch bis früher keine Angebote für eine Frühförderung. Und obwohl Kasachstan 2015 auch die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat, ist bis heute das Angebot vollkommen unzureichend. Es gibt maximal für Kinder so im Alter von 6 bis 16 Jahren staatliche Einrichtungen. Allerdings, auch unsere Partner sagen, es findet eigentlich keine Förderung dieser Kinder statt, sondern eher eine Verwahrstation. Das muss jetzt nicht alles schlecht sein. Das Problem ist aber dann, wenn die Kinder dann 16 Jahre alt sind, gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr, wohin mit dem behinderten Kind, was vielleicht an Down-Syndrom leidet, Autismuserkrankungen hat oder andere Behinderungen.
Das Erbe der Sowjetunion ist ausschlaggebend für den Umgang mit Behinderten in vielen Ostblockländern. Das gilt bis heute. Der Grund? Die sogenannte Defektologie. Eine Doktrin, nach der behinderte Menschen an ihrer Leistungsfähigkeit und Produktivität gemessen wurden. Je weniger produktiv ein Mensch mit einer Behinderung zu sein schien, desto stärker wurden er und seine Familie gesellschaftlich marginalisiert. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die Kasachstan unterschrieben hat, die ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das erklärt mir Joachim. Aber bei der Umsetzung von Teilhabe und von Gleichberechtigung, da ist auf jeden Fall noch eine Menge Luft nach oben. Die staatlichen Angebote reichen nicht. Es bräuchte landesweit viel mehr Förderung durch Sonderpädagogen und Behindertenwerkstätten. Bis dahin müssen Hilfswerke und NGOs einen Großteil der Arbeit leisten. Ich will mehr über Kasachstan erfahren und vor allem darüber, ob sich das Land ein besseres Hilfesystem überhaupt leisten könnte. Denn was man jetzt vielleicht gar nicht so erwarten würde, Kasachstan steht wirtschaftlich gesehen eigentlich ziemlich gut da. Das Bruttoinlandsprodukt ist in den letzten Jahren stark gestiegen, was auch daran liegt, dass Öl, Gas und Uran in die ganze Welt exportiert werden. Joachim bringt es so auf den Punkt. Kasachstan ist ein sehr reiches Land. Und gleichzeitig ein Land armer Leute.
Also es ist sehr reich an Rohstoffen. Ich denke, sicherlich hat es auch jetzt eine Dynamik entwickelt in den letzten Jahren, dass eigentlich auch Wohlstand in den Städten auch zu bemerken ist. Die Frage ist nur, wer profitiert wirklich davon? Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, vor allem im ländlichen Bereich. Wir haben die Situation, junge Menschen ziehen in die Städte. Klar, weil sie dort halt Jobs finden. Während natürlich die alten Menschen in den Dörfern zurückbleiben. Da ist so die grundlegende Herausforderung, wie weit sind die versorgt. Und in den Städten aber auch die Herausforderung ist, zwar es gibt wohl eine inzwischen gut verdienende Mittelschicht, aber in der Breite halt profitieren viele Menschen noch nicht an diesem Reichtum im Land.
Ein Grund, warum die Versorgung und Förderung von Menschen mit speziellen Bedürfnissen in der Fläche schwierig ist, ist, weil Kasachstan ein Riesenland ist. Genau genommen ist es sogar das größte Binnenland der Welt. Die Einwohnerzahl dagegen ist ziemlich gering. Es leben nur so 20 Millionen Menschen in Kasachstan. Das ist wenig. Das heißt aber auch, das Land ist bis auf ein paar große Städte eigentlich menschenleer und quasi kaum besiedelt. Steppenlandschaft, soweit das Auge reicht. Berge, Wüste, irgendwo im Nirgendwo. Du bist da selbst ja auch mal durchgefahren, Joachim. Du warst da mehrfach vor Ort. Wie sieht's denn da eigentlich so aus? Nimm uns mal ein bisschen mit rein. Ich war ja zum Beispiel selber noch nie in Kasachstan.
Ja, Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Erde, hat 2,7 Millionen Quadratkilometer. Kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, was das heißt. Nur zum Vergleich, Deutschland hat 357.000 Quadratkilometer ungefähr. Also es würde 7,5 Mal reinpassen. Und von der Landschaft her im Süden und Südosten haben wir halt ein hohes Gebirge. Das ist vor allem das Tian Shan-Gebirge und das Altai-Gebirge. Die haben 5.000 Meter hohe Berge. Das ist einfach fantastisch dort. Aber ansonsten haben wir in weiten Teilen des Landes eine Steppenlandschaft. Und dort ist es wirklich halt so, wir haben zwar die Zentren, also im Südosten des Landes, Almaty, aber auch Schimkent ist eine Millionenstadt inzwischen. Dort leben so 50% der Bevölkerung. Während in anderen Teilen wir weite Entfernungen haben, wo man mit dem Auto, ich bin zum Beispiel mal von Atyrau nach Urals gefahren, fast 500 Kilometer. und wo dann eigentlich nichts anzutreffen ist. Das muss man sich fast wie in den USA vorstellen, wenn man dadurch stundenlang durch ein Gebiet fährt. Man hat nur Steppenlandschaft, keinen Busch sieht man groß. Dann merkte man erst wieder, als man sich der Stadt Urals näherte, dass dann halt vielleicht 50 Kilometer vorher dann mal wieder Bäume waren und Bebauung anfing. Also es ist eine Weite, die man dort findet, die man so bei uns in Europa nicht kennt.
Klingt auf jeden Fall sehenswert. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert. Die 5 zentralasiatischen Stan-Länder sind ja neben Kasachstan auch Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Und Stan heißt ja so viel wie Land, also Kasachstan, Land der Kasachen. Was würdest du sagen, sollte man denn über die Kasachen wissen?
Also was man vielleicht sagen muss, also Kasachstan, also auch das Kasachische ist eine Turksprache, ist auch ein Turkvolk. Also 40% der kasachischen Sprache ist so ein bisschen mit dem Türkischen auch ähnlich. Es ist eine Nomadenkultur, wo aber auch die Kasachen inzwischen sehr stolz sind und auch genau danach auch suchen, deutlich zu machen, das ist hier unsere Identität. Vielleicht da in dem Zusammenhang noch ein Hinweis, als die Sowjetunion auseinanderbrach, da waren bei der Bevölkerung 40% nur Kasachen. Mittlerweile ist deren Bevölkerungsanteil bei 70%, also es ist eine sehr junge Gesellschaft. Also es sind sehr viele junge Leute und die Geburtenrate liegt auch zurzeit bei 3 Kindern pro Frau, also wesentlich doppelt so hoch, als wir das jetzt bei uns im Westen kennen. Das heißt also, die Bevölkerung wächst und wächst und es werden immer mehr auch kasachische Bevölkerung, während die europäische Bevölkerung rückläufig ist.
Und was vielleicht auch noch spannend zu erwähnen ist, ist, dass dieses Land ja genau zwischen Asien und Europa liegt und deswegen auch häufig als Brücke zwischen diesen Kontinenten bezeichnet wird. Die Seidenstraße führte dadurch wichtige Handelsroute. Und deswegen ist ja auch die Lage politisch besonders interessant. Viele wollten Kasachstan schon mal erobern. Ja, die Mongolen waren da, die Russen. China versucht immer wieder, seinen Einfluss zu erweitern. Deswegen spricht man auch davon, dass es das Land zwischen dem Drachen und dem Bären ist. Ja, also Drache steht für China, der Bär für Russland. Und mit Russland teilt Kasachstan ja auch eine Grenze, eine gemeinsame große Grenze. Ein Land, das seit 2022 die Ukraine angreift. Welche Auswirkungen hat dieser Krieg denn auf Kasachstan?
Ich denke, für Kasachstan sind wir natürlich wirtschaftlich verbunden mit Russland. Auf der anderen Seite merke ich schon, dass man versucht hat, sich da in diesem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, weitgehend neutral zu halten und sich eher als Mittler sieht. Das eine ist, dass auch Russen quasi nach Kasachstan gezogen sind, vielleicht junge Russen, weil sie Sorge hatten, dass sie vielleicht irgendwo in die Armee eingezogen werden und in diesen Krieg ziehen müssen. Firmen aber auch aufgrund der Sanktionspolitik. Und man muss schon so sehen, dass Kasachstan ja auch die Möglichkeit hat, quasi für russische Firmen manche Sanktionen zu umgehen. Und sie profitieren auch als Mittler quasi zwischen Russland und dem Rest der Welt. Und es zeigt sich aber auch in der Politik. Also es war just dann 2022, als Papst Franziskus auch dann als zweiter Papst Kasachstan besuchte. Es gibt den Kongress der Führer der Weltreligionen, der alle 3 Jahre in Astana stattfindet. Und dieser Kongress wurde seinerzeit von dem Präsidenten Nazarbayev ins Leben gerufen. Und zwar als Ergebnis der Reise, die Johannes Paul II. 2001, 2 Wochen nachdem die Twin Towers in New York von einem islamistischen Terrorangriff zerstört worden sind, reist Papst Johannes Paul II. In ein islamisch geprägtes Land und das wurde ihm sehr hoch angerechnet und der Nazarbayev hat das zum Anlass genommen, wir machen jetzt alle 3 Jahre einen Kongress für die Führer der Weltreligionen, um gemeinsam sich auszutauschen zwischen den Religionen und zu gucken, was man eigentlich für den Frieden tun kann. Das war 2022 dann auch. Papst Franziskus hatte die Hoffnung, in Kasachstan auch den Patriarchen Kirill anzutreffen. Der hatte allerdings dann kurzfristig dann noch abgesagt. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt ein Ort, wo im Prinzip Kasachstan sagt, wir sind ein Mittler und haben eine wichtige Brückenfunktion zwischen den Großmächten. Und diese Mittlerfunktion spiegelt sich sowohl im wirtschaftlichen Bereich wider, als auch im politischen.
Die kirchenpolitische Lage ist nochmal eine andere Geschichte. Aber was Joachim sagt, stimmt. Kasachstan hat sich die Förderung des interreligiösen Dialogs fett auf die Fahnen geschrieben. Und auch das trägt ja zum gesellschaftlichen Klima bei, weil in Kasachstan viele ethnische und viele religiöse Gruppen auf einem Haufen leben. Auch wenn sich die meisten als muslimisch verstehen, herrscht in Kasachstan Religionsfreiheit. Als Vertreter eines katholischen Hilfswerks hat Joachim deshalb keine Schwierigkeiten, viele Projekte mit Renovabis vor Ort umzusetzen, erzählt er mir.
Wir haben zum Beispiel ein Projekt für junge Frauen im Rahmen der beruflichen Bildung. Das ist das Kumbel Berufsbildungszentrum, was wir unterstützen, die halt vor allem Mädchen aus dem ländlichen Bereich in der Umgebung der ehemaligen Hauptstadt Almaty unterstützen, im Sinne ergänzend zur Berufsschule mehr was im Bereich von Persönlichkeitsbildung zu machen, um Frauen zu stärken, nach der Berufsschule auch einen Beruf zu finden im Hotel- und Gaststättengewerbe zum Beispiel. Und wir haben natürlich verschiedene Projekte, wo die Caritas sozial tätig ist, nicht nur für behinderte Menschen, sondern auch für ältere und alleinstehende Menschen.
Sprichst du denn eigentlich Kasachisch?
Nein, ich kann leider kein Kasachisch sprechen. Ich kann nur Russisch sprechen. Das ist noch, also man muss so sehen, in Kasachstan selbst ist mittlerweile bei den Behörden ist eigentlich die Sprache, offizielle Verkehrssprache, Kasachisch. Das heißt, auch unsere Partner müssen ihre ganzen Dokumente ins Kasachische übersetzen lassen, wenn sie selbst kein Kasachisch beherrschen. Allerdings in der Alltagssprache, vor allem im Norden von Kasachstan, ist noch überwiegend Russisch die Alltagssprache. Allerdings das Kasachische wird immer mehr verwendet.
Und kannst du dich auf Russisch vorstellen?
Ja, меня зовут Joachim Sauer. Я сотрудник агентства помощи Renovabis. Я работаю как референтом по проектам в Казахстане и также в Беларуси и в Румынии.
Спасибо, господин Зауэр.
Genau.
Danke dir fürs Mitmachen, lieber Joachim. Ich habe ganz viel von dir gelernt.
Okay, danke. Hat mir auch Spaß gemacht.
Übrigens, es dauert wahrscheinlich gar nicht so lange, bis Joachim wieder durch die Steppen cruist. Denn das Tageszentrum Mayak, das wir euch am Anfang vorgestellt haben, das baut gerade an. Die Räume da platzen nämlich aus allen Nähten.
Мы начали два года назад чуть больше построить новое здание.
Wir haben vor 2 Jahren angefangen, ein neues Gebäude zu bauen, auf dem Gelände der Diözese von Karaganda. Diesen Sommer wollen wir es einweihen,
sagt Adelio Del Oro, der Bischof von Karaganda. Auf 800 Quadratmetern soll dann mit Unterstützung von Renovabis Platz sein für zusätzlich 50 Kinder und Erwachsene. Eine gute Nachricht, denn nach dem Gespräch mit den betroffenen Müttern und mit Joachim ist klar, Inklusion wird in Kasachstan auch in Zukunft ein Thema bleiben. Eine moderne Gesellschaft muss sich immer daran messen, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Und da gibt's noch eine Menge zu tun. Übrigens, die Auswirkungen von Abwanderung, die wollen wir uns hier im Podcast nochmal genauer anschauen in einer der nächsten Folgen. Viele junge Leute, die ziehen nämlich in die Städte und die Alten bleiben auf dem Land ziemlich allein zurück. Was das bedeutet und welche Lösungen es da schon gibt, das wird uns hier also nochmal beschäftigen. Abonniert den Podcast, wenn er euch gefallen hat und teilt die Folge gerne mit euren Freunden, damit noch mehr Leute etwas über die Länder erfahren, die man sonst vielleicht eher nicht so auf dem Schirm hat. Ich bin Elena. Bis bald.
Ostblick. Der Podcast über Osteuropa. Eine Kooperation von domradio.de und Renovabis, dem katholischen Hilfswerk für die Menschen in Mittel- und Osteuropa.